George, bei der letzten Stadtverordnetenversammlung ist deine Fraktion zusammen mit den anderen Oppositionsfraktionen ausgezogen aus der Versammlung. Warum? Waren euch die Oppositionsbänke plötzlich zu hart?
Nö, die sind ganz angenehm. Jedenfalls würden wir sie nicht gern mit den Plätzen der SPD, die offensichtlich gegenwärtig in sich zusammenbricht, vertauschen.
In sich zusammenbricht?
Ja, Gott, die schmeißen sich gegenseitig ihre Mandate um die Ohren. Dauernd legt jemand anders ein Mandat nieder. Dann führen sie öffentlich in der Presse Kampagnen gegeneinander. Die Stadträtin Weinbach wirft dem Oberbürgermeister vor, sie fühle sich von ihm verarscht. Ja, also offensichtlich geht es denen zu gut oder zu schlecht.
Nun sagt der Steffen Brink, das ist der Chef der Marburger SPD, das ginge ja nicht. Auf der einen Seite CDU und FDP beschließen auf Bundesebene das sogenannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Auf Landesebene im Bundesrat stimmt genau die gleiche Koalition zu. Und hier auf kommunaler Ebene wird das große Remidemi gemacht, obwohl es ja diese Parteien sind, die die kommunalen Finanzen schädigen. Machst du dich damit den Falschen gemein?
Also der Herr Rick, der muss vielleicht mal anfangen, sich mit Kommunalpolitik zu beschäftigen. Seine Äußerungen zur Kommunalpolitik glänzen ja nicht gerade durch Sachkunde. Was die große Politik angeht, hat er ja recht. Die SPD hat mit der CDU im Bett gelegen in der großen Koalition, hat da die berühmte Schuldenbremse beschlossen. Sie hat auch vorher mit den Grünen im Bett gelegen, und hat da den famosen Bundesfinanzminister Eichel gestellt, der 2000 Veräußerungsgewinne steuerfrei gestellt hat. Also die haben es bisher mit allem getrieben auf Bundesebene und haben ein finanzpolitisches Desaster angerichtet. Nur er vergisst, die Linken war da nie dabei. Also uns kann er wohl schlecht verantwortlich machen für die katastrophale Steuerpolitik von Rot-Grün 1998 bis 2005. Und auch nicht für die katastrophale Finanzpolitik von Schwarz-Rot. Und mit Schwarz-Gelb haben wir sowieso nichts am Hut. Also er kennt sich nicht nur in der Kommunalpolitik aus, nicht aus, sondern offensichtlich in der Bundespolitik auch nicht. Aber es ist wahrscheinlich das richtige Personal gegenwärtig für die SPD.
Weiß Mensch denn jetzt ungefähr, wie hoch der finanzielle Schaden für Marburg sein wird durch dieses famose Wachstumsbeschleunigungsgesetz und wie hoch natürlich auch durch die Folgen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise?
Naja, also derjenige, der es wissen müsste, der Oberbürgermeister, weiß nun gerade nicht. Er hat die Fraktionsvorsitzenden Ende November zusammengerufen und hat gejammert, dass durch die Beschlüsse der schwarz-gelben Koalition 17 Milliarden Euro wegbrechen würden. Stimmt, die brechen weg. In 2 Jahren hat er es aber verwechselt. Er meinte, dass die schon in 2010 wegbrechen würde. Aber die sind zweimal 8,5 Milliarden, das macht 17 Milliarden, aber eben nicht in 2 Jahren, sondern in einem Jahr. Dann wissen wir natürlich, dass Schäuble ab 2011 aufgrund der Schuldenbremse von Schwarz-Rot 10 Milliarden einsparen muss. 10 Milliarden, die auf Bundesebene eingespart werden, die werden eben nicht nur auf Bundesebene eingespart, die fehlen dann den öffentlichen Händen insgesamt. Das fehlt und jetzt wüsste man ganz gern, was diese 10 Milliarden, die 2011 fehlen werden, nun für den Marburger Haushalt ausmachen. Da habe ich den Oberbürgermeister gefragt am Vorabend der letzten Stadtverordnetenversammlung, ja, was das denn für Marburg ausmachen werde, da sagt er, wisse das nicht. Also er weiß nicht, was eine Maßnahme, die 2011 greifen wird, nämlich 10 Milliarden weniger auf Bundesebene im Jahr 2011 für den Marburger Stadthaushalt bedeutet. Er will aber zugleich jetzt schon 2019 einen Haushalt, nämlich einen Doppelhaushalt für 2011 machen. Das passt also vorn und hinten nicht zusammen. Man weiß nicht, wie die Gewerbesteuer sich entwickeln. Bisher hat Faubel ja immer geprahlt, dass er dadurch, dass er die Gewerbesteuersätze senkte, Gewerbesteuerzuflüsse sich erhöhen. Jetzt erzählt er uns plötzlich, dass er mit 8 Millionen Gewerbesteuer eines Unternehmens gerechnet hat, dass dieses Unternehmen aber jetzt doch keine 8 Millionen zahlt, sondern vielleicht sogar eine Nachzahlung oder eine Rückzahlung von 80.000 haben will. Also nichts Genaues weiß man nicht. Ja, das ist halt Kapitalismus. Kapitalismus heißt Handeln unter Unsicherheit. Wenn man unter Unsicherheit handelt, muss man in kurzen Fristen eben handeln. Da kann man keine langen Pläne machen. Planwirtschaft ist was für einen Sozialismus. für Kapitalismus absolut ungeeignet, auch wenn es nur ein Zweijahresplan sein soll.
Also das ist eure Hauptkritik an diesem Doppelhaushalt. Wenn das schon alles so unsicher ist, dann kurzfristiger Plan.
Ja, man muss Zahlen haben. Wenn er keine Zahlen hat für 2011, kann er für 2011 nicht planen.
Kommen wir mal zu euren Prioritäten. Die sind ja jetzt gedacht für den Haushalt im Jahr 2010. Der dickste Batzen, den ihr vorschlagt mit Kosten von 3 Millionen Euro, ist für die kommunale Beschäftigungsförderung. Ja. Wozu braucht man diese?
Ja, es gibt ja eine kommunale Beschäftigungs-, wir haben also die Beschäftigungsgesellschaften Integral und Praxis GmbH, die beschäftigen im Wesentlichen 1-Euro-Jobber. Wir haben die Stadt Marburg, die ganz gern auch an diese Gesellschaften Aufträge gibt, die dem normalen Handwerk hier verloren gehen. Das wird für die Stadt deshalb billig, weil ja nur für 1 Euro gejobbt wird. Das ist eine Ausbeutung von Arbeitslosigkeit. Es gibt noch andere Dinge. Wir haben die Beschäftigungsgesellschaft, wir haben den Dienstleistungsbetrieb Marburg, der dann auch wieder Untergesellschaften gründet, zum Beispiel eine Entsorgungsgesellschaft. Und in denen gilt ein anderer Tarif als im Dienstleistungsbetrieb Marburg, der niemanden mehr einstellt, weil ihm da diese Löhne zu hoch sind. Wir haben weiterhin die Stadtwerke Marburg, die zugleich auch wieder outgesourced hat, eine Marburger Verkehrsgesellschaft, deren Beschäftigten ja bekanntlich ausgerechnet bei Marburg by Night gestreikt haben, weil sie zu schlecht bezahlt werden. Und es ist nun die Marburger Altenhilfe ja ausgetreten aus dem Arbeitgeberverband, damit sie unter Tarif zahlen können. Das heißt, es gibt eine städtische Beschäftigungspolitik, die auf eine Ausnutzung eines Niedriglohnsektors aus ist. Das wollen wir ändern. Die Leute sollen anständig bezahlt werden und das kostet Geld. Und das geht über sämtliche Ressorts, das kostet einen Haufen Geld. Aber unser Oberbürgermeister hat bis vor kurzem ja noch erzählt, dass Marburg in Geld schwimmt, dann soll er es doch ausgeben.
Diese 1-Euro-Jobs sind ja eigentlich nur zulässig bei sogenannten Arbeiten, die zusätzlich gemacht werden. Sind das denn überhaupt Arbeiten, die da zusätzlich gemacht werden?
Nach Auskunft des Bürgermeisters nicht immer. Wir haben eine Anfrage gestellt, zum Beispiel bei der Astrid-Lindgren-Schule, da sollte die Fassade renoviert werden. Da haben wir gefragt, ja, sind das denn nun reguläre Beschäftigung oder ist das zusätzliche? Da konnte er uns nicht garantieren, dass es immer zusätzlich ist. Außerdem, wir haben eine große Anfrage gestellt, da sollten mal alle Aufträge aufgelistet werden, die die Stadt an diese Beschäftigungsgesellschaften gibt. Na, und was steht da drin? Da wird gedämmt, da wird gebaut, da wird gestrichen. Dämmen, bauen, streichen, das wird von morgens bis abends in Marburg gemacht. Wenn gebaut werden muss, wenn gedämmt werden muss, wenn gestrichen werden muss, das gehört zur normalen Reproduktion einer Gesellschaft dazu. Das sind immer ständige Aufgaben. Da kann man natürlich im Niedriglohnbereich machen für 1 Euro oder man kann anständige Löhne zahlen. Wir sind für Letzteres.
Also um das nochmal klarzustellen, es gibt hier in Marburg städtische Gesellschaften, die für reguläre Arbeiten 1-Euro-Jobber ausbeuten.
Es gibt den Magistrat, der die städtischen, der die Praxis GmbH und Integral mit Aufträgen versieht. Und diese Aufträge werden von Personen ausgeführt, die nur 1 Euro oder 1,50 Euro bekommen.
Und Integral und Praxis GmbH sind städtische Gesellschaften?
Es sind kommunale Gesellschaften, Kreis und Stadt.
Wie viele Menschen?
Mitgetragen, von dem das sind öffentlich-rechtliche.
Wie viele Menschen sind denn von diesen 1-Euro-Jobs in diesen Gesellschaften betroffen?
Habe ich im Augenblick nicht mündlich, man kann es nachschlagen. Ich weiß nicht im Augenblick.
Weißt du es ungefähr? Von welcher Größenordnung?
Dürfen wir ungefähr ausgehen? 200 bis 300 sein.
Das ist ja ordentlich.
Das ist ein unordentlicher Zustand, der dann eine ordentliche Zahl darstellt.
Und sagt der Oberbürgermeister Vaupel aber die ganze Zeit, dass es Marburg finanziell gut gehe, und dass man in Marburg sozial sei, wie ist das denn miteinander zu verbinden?
Ja, das ist der Sender und das ist die Frage, ob der Empfänger ihm das glaubt.
Mit euren 3 Millionen Euro, die ihr jetzt veranschlagt habt, die sind ja dafür vorgesehen, dass diese Leute zu tariflichem Lohn beschäftigt werden. Wie viele Vollzeitarbeitsplätze sollen denn damit entstehen?
Ja, 3 Millionen kann man ja dann durch 30.000 vielleicht mal teilen pro Jahr, die ausgegeben würden für eine Teilzeit oder mehr, rechnet sich leicht aus.
Dann habt ihr als nächstes vorgesehen einen sogenannten Sozialplaner. Was soll das denn sein?
Ja, das ist gar nichts Neues. Das hat in Marburg schon mal, als die Altstadt saniert worden ist, war das ja nicht nur als eine bauliche und eine ästhetische Maßnahme gedacht, sondern auch als eine sozialpolitische Maßnahme. Man wollte dafür sorgen, dass große Wohnungen dort oben entstehen und dass auch die Oberstadt anders durchmischt wird. Also als die vor der Altstadtsanierung, da sah das so aus, da gab es Hausbesitzer, die nicht viel Geld hatten. Die sollten ihr Haus sanieren mit öffentlichen Mitteln. Die hatten bis dahin sich über Wasser gehalten. Also früher galt die Regel, ein Hausbesitzer in der Oberstadt kann sich ernähren, wenn er einen Student und ein Schwein hält. Als dann die Fleischpreise sanken, dann hieß das nicht mehr ein Student und ein Schwein, sondern zwei Student. Und so sah das eben aus. Also Studierende in ihren kleinen Buden und meist ältere Leute, die an sie vermieteten. Jetzt war man der Ansicht, es sollen nun doch auch also Familien mit Kindern dort oben wohnen. Das bedeutet zum Beispiel größere Wohnungen. Und es soll dafür gesorgt werden, dass nicht mehr nur vor allem arme Leute dort oben wohnen, sondern auch nicht nur reiche Leute. Bei solchen alten Quartieren ist ja so, solange sie nicht saniert sind, wohnen arme Teufel drin. Wenn sie saniert werden, werden solche Bezirke gentrifiziert, so nennt man das wohl heute auch wissenschaftlich, das heißt Besserverdiente ziehen ein. Wir hatten damals einen Oberbürgermeister, der ziemlich vernünftiger Mensch war, der wollte diese beiden Tendenzen verhindern, obwohl es das Wort Gentrifizierung ja noch gar nicht gab. Er wollte nun, also dass es gut gemischt wird und da muss ein Sozialplaner her. Der hat auch gearbeitet, hat gute Arbeit gemacht, ist dann vor einiger Zeit in Rente gegangen und jetzt hat man ihn nicht mehr. Damals, als die Altstadtsanierung geplant wurde, gab es keine großen sozialen Probleme. Es war Vollbeschäftigung. Heute gibt es große soziale Probleme. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, wir wissen noch nicht einmal, wie viel Armut es in Marburg gibt. Die Marburger Linke hat einen Antrag gestellt, es soll ein Armutsbericht erstellt werden. Ja, hat das Stadtparlament beschlossen, machen wir einen Armutsbericht. Dann hat also das zuständige Dezernat diesen Armutsbericht herausgerückt. Das ist ein Blatt Papier, da steht oben drauf Armutsbericht und unten drin steht nichts drin. Also man müsste überhaupt mal zu erfassen, wer denn nun hier arm ist in Marburg, müsste eine Stelle her. Und das ist offensichtlich, ist das der Magistrat in seiner jetzigen Form nicht dafür geeignet. Da muss also Sozialplaner hin. Nur um das mal zu erfassen, dann haben wir eine große Anfrage gestellt. Ja, was gibt es denn an Transferleistungen in Marburg? Welche Menschen beziehen welche Transferleistungen? Wer bezieht Hilfe zum Lebensunterhalt? Wer bezieht Sozialhilfe? Wer bezieht Arbeitslosengeld? Wer bezieht Wohngeld? Das war vielleicht ein Gedruckse. Also ein halbes Jahr lang hat der Bürgermeister, der die Stadträtin gerade vertritt, gesagt, das sei so schwer, man könne das Material gar nicht bekommen. Und dann bekam man ein Sammelsurium, das von allen möglichen Ämtern auch außerhalb der Stadt zusammengezogen war. Selbst das weiß man nicht. Wenn man nichts weiß, kann man nichts tun. Vielleicht, wenn man nichts tun will, braucht man nichts zu wissen. Wenn man mehr wissen will, braucht man einen Sozialplaner, der kann anschließend auch etwas tun.
Mit 500.000 Euro wollt ihr auch die Leistung des Stadtpasses erweitern. Was ist der Stadtpass überhaupt? Wer kann ihn bekommen? Und wozu sollen die von euch geforderten 500.000 Euro ausgegeben werden?
Menschen, die Transferleistungen beziehen, zum Beispiel Arbeitslosengeld 2, die sollen das gibt es auch schon, diesen Stadtpass. Der wird auch einige städtische Leistungen werden verbilligt abgegeben. Aber zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass kostenlos Bus gefahren werden soll. Wäre auch eine Maßnahme zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrsplans, des öffentlichen Nahverkehrs.
Also das soll realisiert werden, dass die Leute kostenlos Bus fahren können?
Unter anderem, ja.
Was noch?
Man könnte zum Beispiel an Schwimmbadseintrittspreise denken, es gibt etliches.
Großes Trara gab es monatelang um die Frage der Altenhilfe, der Altenheime. Ja. Im Wesentlichen ging der Streit zwischen den Koalitionsparteien darum, ob es 80 Plätzeheime geben soll, 40 Plätzeheime oder kleine Einheiten geben soll. Da sagst du, das ist im Prinzip am Wesen der Sache vorbei. Wenn auch nicht eine ganz unwichtige Frage, aber das ist nicht das Wesen der Sache. Was ist denn das Wesen der Sache?
Das Wesen der Sache ist, dass die Stadt tatsächlich die Sorge für pflegebedürftige Menschen, darum geht es ja nur in erster Linie, mitsteuern kann, weil sie den größten Anbieter hier hat. Das ist nämlich die Marburger Altenhilfe. Es gibt sehr, sehr viele kleine Anbieter und die Zustände in den kleinen Altenpflegeheimen, die privat betrieben werden, sind oft nicht gut. Sie sind personell zu schlecht ausgestattet. schlechte Arbeitszeiten, schlechte Schichtbesetzungen und schlechte Bezahlung. Die Obergrenze dessen, was in Marburg möglich ist, im sozialen Bereich, ich rede jetzt nicht von den Nobelaltenheimen, die es hier auch gibt, nicht? Darüber reden wir nicht, sondern solche, bei denen die Pflegeversicherung eintreten muss, die Obergrenze wird wahrscheinlich gesetzt durch die Marburger Altenhilfe, also sollte die möglichst gut ausgestattet sein. Das fängt bei uns bei der Lohnseite an. Deshalb haben wir ja gesagt, steht bei uns auch hier drin, unseren Entwürfen für den Haushaltsplan 2010, dass die Stadt Zuschüsse an die Marburger Altenhilfe zahlen soll, damit sie wieder tariflich zahlen können. Also wir gehen die Sache von der Lohnseite aus an und vom Betreuungsverhältnis von Bewohnern zu Belegschaft. Ist gar nichts, also natürlich ist nicht unwichtig, also wie groß die einzelnen Heime sind, nicht? Das ist klar. Aber uns interessiert vielmehr, was in diesen einzelnen Heimen passiert. Und man kann auch in großen Heimen, meinetwegen mit 80 Betten, kann man kleine Gruppen bilden.
Also es muss genügend Personal geben?
Es muss genügend Personal geben und das Personal muss anständig bezahlt werden.
Die Marburger CDU fordert ein zweites kostenloses Kindergartenjahr. Ihr übertrümpft diese noch mit der Forderung nach der generellen Abschaffung der Kindergartengebühr und wollt dafür die stolze Summe von 2.800.000 Euro in die Hand nehmen. Warum wollt ihr die generelle Abschaffung der Kindergartengebühr?
Naja, also erstens ist der Vorschlag der CDU ja nur ganz vernünftig, nicht? Also ich überhaupt sagen muss, dass von Zeit zu Zeit die CDU einige ganz vernünftige sozialpolitische Vorschläge macht, die zum Teil offensichtlich die SPD sich nicht mehr zu stellen getraut. Wir haben bei der SPD ohnehin das Problem, dass die ja durchaus vernünftige Leute mit vernünftigen Ideen haben, dass die vernünftigen Leute mit den vernünftigen Ideen der SPD aber keine Chance haben, das überhaupt zu einem Antrag zu machen in der Stadtverordnetenversammlung, weil die Grünen da im Wege stehen. Das gilt nicht nur für den Sozialbereich, auf den ich gleich zurückkomme, es gilt auch für die Baupolitik. Also wir haben seit einem Jahr haben wir als Marburger Linke alle Hände voll zu tun, Anträge über den Bau- und Planungsausschuss zu stellen, die ursprünglich von einem Parteitag der SPD im März 2008 gestellt worden sind, aber die SPD-Kolleginnen und Kollegen getrauen sich nicht, diese Anträge zu stellen, weil der grüne Oberbürgermeister eine grüne Fraktion hinter sich hat, die das bremst. Ähnlich ist es im Vorschulbereich. Ich weiß, dass es in der SPD es vernünftige Leute gibt, die der Ansicht sind, zum Beispiel, dass man den Kinderkrippenbereich, den Kindergartenbereich, den Grundschulbereich, dass man die enger miteinander verbindet, damit die Kinder nicht dauernd hin und her geworfen werden. Man denkt in der SPD in Teilen der Partei so, aber es kommt nicht ins Plenum, es kommt auch nicht in den Ausschuss. Und da greift die CDU zu und so wie wir zugegriffen haben und einige dieser SPD-Anträge genommen haben, hat die CDU eben sozialpolitisch eine dieser Anträge der SPD genommen. Das ist eine grundsätzliche Frage. Es gibt ja offensichtlich zwei wichtige Bereiche in der gesellschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten. Das eine ist das, was ich den Pink-Bereich nenne, das andere ist das, was ich den Grey-Bereich nenne. Pink, das benenne ich nach der früheren Farbe von Babywäsche, heute ist es ja nur ein bisschen bunter, Investition in ganz junge Menschen von 0 bis 10. Da ist das wichtigste Potenzial. Es gibt nichts Intelligenteres als ein Kind von 4 Jahren. Also da muss gefördert werden und das ist völlig widersinnig, dass einerseits sinnvollerweise die Studierenden kämpfen gegen Studiengebühren, dass aber Kindergartengebühren noch eine Selbstverständlichkeit ist. Also das muss kostenfrei sein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Da hat die CDU den ersten Schritt gemacht, der Magistrat oder die Rot-Grünen haben den ersten Schritt gemacht, ein Jahr haben sie schon freigestellt, die CDU geht einen Schritt weiter, weil es ein bisschen klüger ist als Rot-Grün und wir sind halt nun mal die Klügsten und stellen das insgesamt frei. Und der andere Bereich ist der Grey-Bereich, in die alten Menschen muss investiert werden, das ist ein riesiger Markt. Das Problem ist bei uns in der Bundesrepublik, dass die sich ausdehnenden Märkte sich deshalb ausdehnen, weil das auch schon nicht bezahlt wird. Also denken wir mal, das ist auch für Marburg interessant, die sogenannte Kulturwirtschaft. Ich habe mir sagen lassen, dass die Kulturwirtschaft, dürfte Radio unhört ja auch dazugehören, eine Branche ist, die von ihrem Umfang her heute schon zwischen der IT-Branche und der Automobilbranche hängt, was die Zahl der Beschäftigten angeht und die Umsätze angeht. Nur die werden solch bezahlt. Ähnlich ist der Altenbereich, ein sich ausdehnender Bereich, aber es wird grauenhaft bezahlt. Das sind die Investitionen der Zukunft. Und eine Stadt, die, wie der Oberbürgermeister immer wieder sagt, Spitze ist, müsste da auch an der Spitze stehen.
Siehst du das denn so, dass solche Geschichten wie jetzt bei der Marburger Altenhilfe, das ist ein städtisches Unternehmen, dass da außertariflich gezahlt wird? Denkst du, dass da die Grünen die Haupttriebkraft sind? Ist das nicht die SPD genauso?
Es war unter einem grünen Dezernenten, sagen wir so. Jetzt haben wir eine grüne Stadträtin, jetzt haben wir eine sozialdemokratische Stadträtin, die immer wieder ankündigt, sie wolle sich bemühen, auch der neue Geschäftsführer, Herr Kempf, kündigt das an, dass man wieder in Tarifverhältnisse zurück will. Also sagen die ja, nicht? Also es ist ja nichts Utopisches, was wir fordern. Wir stehen da auch nicht ganz allein aus, wie immer bei sozialdemokratischen Sachen. Die sagen etwas und wir stellen Anträge, dass sie dann auch tun.
Bei dieser Kindergartengeschichte noch einmal, da sind die Kindertagesstätten auch mit einbegriffen, dass die kostenlos sein sollen.
Ja, ja.
Ganztags. Wie ist denn überhaupt die Betreuungssituation hier in Marburg? Ausreichend?
Sie ist also im Vergleich zu anderen Städten ganz ordentlich, das kann man sagen. Das hängt auch mit der sozialen Zusammensetzung der Bevölkerung zusammen. Das sind Leute, die sich weniger gefallen lassen, zweifellos. Es wird aber, was die Vorschulbeziehungen angeht, Erziehung angeht, also bundesweit gemogelt. Und zwar seit diesem Anti-Abtreibungsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus den 90er Jahren. Da müssen die Kommunen ja nun für jedes Kind einen Platz bereitstellen. Dazu haben sie nicht die Kapazitäten. Deshalb geht man hier über die Tagesmütter, die ihre Arbeit gut machen, die aber natürlich die billigsten sind.
Das heißt also, wenn wir die Tagesmütter nicht hätten, dann wäre das Betreuungsangebot von Kindergärten und Kindertagesstätten nicht gegeben.
Nicht ausreichend.
Dann müsste man ja eigentlich auch fordern, den Ausbau von Kindergärten und Kindertagesstätten, oder nicht?
Das muss man fordern. Da gibt es nun wieder Leute, die sagen, das gehe zulasten der Tagesmütter, weil sie dann überflüssig würden, aber das glaube ich nicht. Also die Tagesmütter sind ja sozusagen halbstätig, sie werden versichert und so. Die Stadt puffert sie ab, man könnte sie da stärker einbeziehen. Außerdem ist klar, es gibt auch Menschen, die ihre Kinder dann auch lieber bei einer Tagesmutter hätten, nicht? Das ist auch also genauso wie das Nebeneinander von staatlichen Schulen und Waldorfschulen. So kann man auch ein Nebeneinander von Tagesmüttern und kommunalen und nicht kommunalen, es geht ja nicht nur um kommunale, sondern auch zum Beispiel kirchlichen Kindereinrichtungen haben, also von freien Trägern.
Was hältst du eigentlich in diesem Zusammenhang von der Debatte der sogenannten Herdprämie? Das heißt so, Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, dass sie dafür Geld bekommen sollen. Wie findest du das?
Grundsätzlich nicht gut. Ich höre aber, dass eine führende Politikerin der Linkspartei, Frau Müller, eine andere Ansicht ist. Und da ich Parteidisziplin gegenüber einer Partei halte, der ich nicht angehöre, äußere ich mich dazu weiter nicht.
Ein anderes großes Problem, was bei euch allerdings gar nicht auftaucht oder es ist mir entgangen, ist das Wohnungsproblem hier in Marburg. Die Wohnungen sind rar und sie sind, wie das dann bei Marktgesetzen so ist, dementsprechend teuer. Müsste nicht eigentlich auch gefordert werden der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus?
Der sozialen Wohnungsbau gibt es ja offiziell nicht mehr, da ja die Privilegien der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften im Zuge dieser neoliberalen Wände abgeschafft worden sind. Mit der Bewohnungsverhältnis in Marburg so ein Problem. Wir haben da so eine Art Schweinezyklus. Nicht? Alle paar Jahre tritt das Wohnungsproblem auf. Unter Studierenden nach einiger Zeit entspannt sich das ein bisschen. Ob man das über Wohnungsbau regelt oder ob man nicht unter Umständen, überlegen, für wen man das will. Nicht? Also geht es um Studierende. Studierende, na gut, also von meiner längst vergangenen beruflichen Vergangenheit her müsste ich zu denen ein besonderes Verhältnis haben, aber ich glaube, das Hauptproblem sind nicht Studierende, sondern geringverdienende Leute, nicht? Und da müsste vielleicht mehr getan werden.
Was könnte da getan werden?
Man könnte zum Beispiel auch hier die Mieten stärker subventionieren.
Gibt es eigentlich für die Kommune auch die Möglichkeit einer Mietdeckelung?
Das,
ich glaube, in Italien ist das mal gemacht worden.
Es gibt einen Mietspiegel, nicht? Das geht aber nicht durch. Das liegt nicht ausschließlich in Kompetenz der Kommunen.
Nun unterstellen euch die Marburger Regierungsparteien SPD und Grüne, ihr würdet nur immer zu fordern und fordern und fordern. Aber wer soll das denn bitte schön bezahlen? Nicht zuletzt auch in Zeiten der Wirtschaftskrise und des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes. Wie sollen also eure Forderungen finanziert werden?
Naja, also zunächst einmal äußern wir uns nur zu dem Haushalt 2010, nicht? Nicht zu dem Doppelhaushalt. Und da haben wir Vorschläge für 2010 gemacht. Und zwar nicht nur für die Ausgabenseite, sondern auch für die Einnahmenseite. Und da haben wir einen Spielraum von ungefähr 10 Millionen, der setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Das eine ist die Gewerbesteuer. Also unser Oberbürgermeister hat ja offensichtlich auf den Wink nach der schönen Parole, die leiseste Befolgung jeden Winks des Kapitals, das machen die mit links, hat er ja nun für 2009 die Gewerbesteuer von 400 Punkten, das ist eine komplizierte Rechnung mit dem Hebesatz, ich glaube, wir lügen uns mal mit diesen Zahlen, von 400 Punkten auf 370 gesenkt. Und er geht da von der Philosophie aus, je niedriger die Gewerbesteuersätze, desto höher der Gewerbesteuerertrag. Das weiß ich nicht, wo er es her hat. Er könnte es herhaben von einem ökonomischen Berater des früheren Präsidenten Reagan, das ist Herrn Arthur B. Laffer. Der hat mit ziemlich viel Mathematik eine Kurve entwickelt, die sogenannte Laffer-Kurve, aus der geht hervor, wenn der Steuersatz niedrig ist, dann sind die Steuererträge hoch, weil dann behalten die Leute ja viel Geld, dann konsumieren wir, dann kann man eine Gewerbesteuer, kann man dann wieder Mehrwertsteuer erheben oder sie investieren, dann gibt es dann wieder Gewinne und die kann man dann auch besteuern. Und wenn man niedrige Steuersatz hatte, dann ist das, weil insgesamt das zu besteuernde Volumen größer ist, wird ein kleinerer Gewerbesteuersatz zum Beispiel trotzdem höhere Erträge bringen. Das ist so ungefähr wie ein Käsehändler, der also ein Stück Käse für 1 Euro kauft und für 1 Euro weiterverkauft, also keine Handelsspanne hat. Nicht? Das wäre der Idealsatz, nämlich das würde bedeuten, die Masse muss es bringen. Das ist so die Idee von unserem Oberbürgermeister. Es geht wohl nicht so ganz auf die Rechnung und wir haben eigentlich vorgeschlagen, gar nichts Utopisches, sondern dass man vielleicht einfach zu dem alten Gewerbesteuersatz, wie er bis 2008 galt, zurückkehrt. Gar nicht die Gießener Verhältnisse heranziehen, die haben 430 Punkte, sind aber pleite. Also die wollen wir gar nicht. Also wir waren 2008 nicht pleite und hatten einen Satz von 400 Punkten. 2009 haben wir dann einen Satz von 370. Also wenn der Oberbürgermeister, wenn ihm 5 Millionen fehlen, braucht er nur das zu machen, was er vorher gemacht hat, nämlich den alten Gewerbesteuersatz. Dann haben wir natürlich, und das ist ja offensichtlich eher ein psychologisches Problem, den V-Faktor. Nicht? Also unser Oberbürgermeister hat die Angewohnheit, sich ständig im Bereich von 5 bis 7 Millionen Euro zu verrechnen, wenn es um die Berechnung der Gewerbesteuer geht. Das nennen wir den V-Faktor. Nehmen wir V-Faktor und alten Gewerbesteuersatz, dann haben wir die 10 Millionen, hätten wir es. Mit dem V-Faktor, das geht jetzt weiter. Am Anfang war es ja nur eine schleichende Krankheit, die ihn da befallen hat. Jetzt ist das offensichtlich zur Panikattacke geworden. Jetzt meint er, er hat überhaupt kein Geld mehr. Also das Geld war bisher da. Es geht ja auch nur um läppische 10 Millionen, also mehr geht's nicht.
Ja, der Oberbürgermeister Vaupel ist ja nun aber auch Kämmerer und vielleicht ist das ja als Kämmerer klug, weil er hat nämlich ja eigentlich die ganze Zeit, und da lobt er sich ja auch selbst für, eine Sparpolitik betrieben, Schulden der Stadt vorzeitig zurückgezahlt, dadurch werden Zinszahlungen weniger. Ja. Die Stadt hat Rücklagen bilden können, was ihrer finanzpolitischen Souveränität sehr gut zugute kommt. Ihr habt diese Politik in der Vergangenheit immer wieder kritisiert.
Ja, was macht er denn mit seiner Rücklage, nicht? Also mit Rücklagen sollten wir was Vernünftiges machen, nicht? Und jetzt fällt ihm seine Rücklagen auf die Füße, nicht? Jetzt sagt er plötzlich, er braucht einen Doppelhaushalt, weil er kein Geld mehr hat, hat aber eine Rücklage, nicht? Also hat die CDU völlig zu Recht gesagt, er kann die Rücklage jetzt benutzen, um einen vernünftigen Haushalt zu machen. Jetzt gut, in der Vergangenheit hätte er vielleicht, also nehmen wir mal an, hätte in der Vergangenheit gegen uns Recht gehabt, weil er eine Rücklage gebildet hat. Wir haben ja gesagt, bitte nicht Rücklage bilden, sondern investieren und gute Sozialausgaben machen. Jetzt nehmen wir mal an, er hätte Recht gehabt und wir hätten Unrecht gehabt. Dann hätte er aber dann nur Recht, wenn er jetzt etwas mit der Rücklage anfangen würde. Tut aber nicht, sondern er setzt sich weiterhin auf seine Rücklage und sagt, ich muss weiter sparen. Also das passt vorne und hinten nicht zusammen.
Wie wird denn das jetzt weitergehen? Also soweit ich informiert bin, gibt es eine Sondersitzung am 15. Januar das und dort wird wahrscheinlich der Doppelhaushalt beschlossen.
Oder? Naja, wie sieht also das aus? Mit dieser Sondersitzung, von der weiß ich ja nur was aus der Zeitung, nicht? Also ist ja so, die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung werden vom Ältestenrat und dem Stadtverordnetenvorsteher ein Jahr im Voraus festgelegt, in der Regel auf den letzten Freitag im Monat. Das muss auch sein, denn wir sind ja Freizeitpolitikerinnen und Politiker. Die Leute haben noch ein bisschen was anderes zu tun, als Kommunalpolitik zu machen. Und man muss sich dann 12 Mal im Jahr den letzten Freitag im Monat freihalten. Das muss man machen und so planen. Die Kolleginnen und Kollegen sind ja nun nicht alle Pensionäre wie ich, sondern zum Teil gehen die einer anständigen Arbeit nach. Und wenn jetzt ruckzuck plötzlich beschlossen wird, also der Stadtverordnetenvorsteher von der SPD beschließt ruckzuck, ach, wir machen zwischendrin mal eine Sondersitzung. Da werfen sich immer ein paar Fragen auf. Erstens müsste der Ältestenrat gefragt werden. Zweitens müssen die Fraktionen gefragt werden vorher. Weshalb, offensichtlich geht Herr Löwer davon aus, dass seine SPD-Kolleginnen und Kollegen und seine grünen Kolleginnen und Kollegen alle können. Vielleicht hat er sie vorher alle gefragt. Auch den einen Stadtverordneten, der ja seit einiger Zeit ständig fehlt, seit er nicht mehr Fraktionsvorsitzender ist, vielleicht hat er auch zugesagt, dass er am 15. kommt. Er rechnet offensichtlich damit, dass er die Mannschaft geschlossen zusammenbringt und dass wir anderen Schwierigkeiten haben, weil einige Leute vielleicht an dem Tag gar nicht da sind. Ein höchst unseriöses Verfahren. Da muss man mal überlegen, was man damit macht. Ich muss mal sehen, was meine schwarz-gelben Oppositionsschwestern und Brüder sagen. Vielleicht wäre sogar das Gescheitste, wenn die ganze Opposition nicht käme und wenn wir die Rot-Grünen da gemeinsam wirtschaften lassen. Also es ist ein ziemlicher Putsch, was die da veranstalten. Vielleicht kommen wir auch. Und da muss man halt sehen, entweder kriegen die anderen, die Koalition hat eine Stimme Mehrheit, SPD und Grüne haben eine Stimme Mehrheit. Und mit unseren Stimmen werden sie nicht rechnen können, sollen sie mal sehen, ob sie mit ihrer einen Stimme durchkommen. Dann wird also das auf den Weg gebracht und dann soll anschließend im Mai wohl dann der neue Haushalt für 2010 und 2011 verabschiedet werden. Dann haben wir im Mai ja nun, kaum ist der Marburger Haushalt verabschiedet, haben wir nur die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Und wir wissen ja jetzt schon, was der Herr Schäuble nach den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen machen wird. Er wird neue Sparbeschlüsse durchsetzen. Dann werden die öffentlichen Haushalte nochmal gezaust. Das heißt, dann werden, wenn das so schrecklich aussieht, wie es aussieht, werden dann die städtischen Einnahmen nochmal runtergehen. Was wird unser Oberbürgermeister machen müssen? Er wird einen Nachtragshaushalt machen müssen. Er wird also, wenn er mit so langfristigen Haushalten hantiert, wird er dann jetzt alle halbe Jahr wieder anmarschieren müssen und wird einen Nachtragshaushalt machen müssen. Also eine chaotische Wirtschaft. Herr Faupel hat sich ja einen Ruf erworben als ein sehr kundiger, und er ist ja auch Finanzbeamter, der kennt sich im Handwerk wirklich aus, ein sehr kundiger Kameralpolitiker Kämmerer. Er ist jetzt dabei, diesen Ruf zu verspielen. Wird offensichtlich jetzt zum Chaos-Kämmerer. Will er wahrscheinlich nicht werden, denn im Hintergrund steht ja was ganz anderes. Er will nächstes Jahr ja wiedergewählt, übernächstes Jahr ja wiedergewählt werden, 2011 wiedergewählt werden. Und er möchte nun, dass die Stadtverordnetenversammlung ihn mit einem Haushalt ausstattet vorher, sodass danach nicht mehr über Haushalte gestritten werden muss im Wahlkampf. Wird mir aber nicht nützen, denn die fiskalische Situation ist bundesweit und damit auch in den Kommunen so labil, dass wir ein ständiges Hin und Her in den nächsten Monaten haben werden, ohne jene Planungssicherheit.
Ja, zu dieser Labilität kommt natürlich auch noch, dass die FDP ja trotz alledem weitere Steuersenkungen durchsetzen will in 2010 für 2011. Nochmal nachgefragt, wie ist denn die Situation jetzt nach der letzten Stadtverordnetenversammlung im Dezember? Die einen sagen, die Stadtverordnetenversammlung war mit dem Ausdruck der Opposition beschlussunfähig, weil ein Mensch ja auch fehlte von der SPD-Grünen.
Ja.
Und die anderen sagen, nein, die Stadtverordnetenversammlung im Dezember war sehr wohl beschlussfähig. Wie ist die Situation?
Ja, da muss man die Astrologen fragen. Und die Astrologen sind in dem Fall die Juristen. Man kennt ja den Spruch, vor Gericht und auf hoher See sind alle in Gottes Hand. Der Stadtverordnete Pfalz hat beantragt Feststellung der Beschlussfähigkeit und dann ist er zur Tür rausgegangen. Und als er draußen war, war die Sache nicht mehr beschlussfähig, denn es waren ja nur noch 29 Stadtverordnete von 59 da. Also ich habe mir das mal durchrechnen lassen mit mehreren Computern und es ist immer rausgekommen, dass 29 weniger als die Hälfte von 59 ist. Jetzt kommt unser Stadtverordnetenvorsteher, der sagt, ja, aber als er beantragt hat, Feststellung der Beschlussfähigkeit, da war er noch diesseits der Schwelle, also muss er mitgezählt werden. Das sollen die Gelehrten dann mal, da kann ich keine Prognose abgeben. Einige sagen, was der Stadtverordnetenvorsteher gemacht hat, ist rechtswidrig. Er ist der Ansicht, dass er recht hatte, ist aber nicht so ganz sicher, dass er recht hatte, denn sonst würde die Sitzung nicht wiederholen lassen.
Und das soll ja am 15. Januar passieren.
Das hätte er gerne.
Kann er denn rein rechtlich gesehen tatsächlich eine Sitzung einfach so von sich aus einberufen am 15. Januar?
Das wird man zum Beispiel klären müssen.
Das ist auch noch nicht klar.
Das ist nicht klar.
Aber das Vorgehen ist völlig unüblich.
Es ist außerordentlich unüblich.
Seid ihr mittlerweile angeschrieben worden?
Ich gucke ja jeden Tag in meinen Briefkasten. Da ist dann die Oberhessische Presse drin und die Marburger Neue Zeitung. Und da steht drin, dass am 15. Januar eine Sitzung ist. Vom Stadtverordnetenvorsteher habe ich noch nichts gehört.
Das ist in der Tat ungewöhnlich.
Das scheint üblich zu werden.
Schorsch, wir danken dir für das Gespräch.
Bitte schön.